Hallo und herzlich willkommen. Stell dir mal für einen Moment vor, dein Verstand wäre, sagen wir mal, eine Art Werkstatt. In dieser Werkstatt, da gibt es unzählige Werkzeuge, Begriffe wie Gerechtigkeit, Fortschritt, Freiheit, sowas halt. Wir benutzen die jeden Tag, um die Welt zu verstehen, um zu argumentieren, um Entscheidungen zu treffen.
Absolut, die sind ständig im Einsatz.
Genau, aber mal ehrlich, wie oft halten wir inne und, naja, überprüfen die Werkzeuge selbst? Ist der Hammer noch gut? Ist die Säge scharf? Oder arbeiten wir vielleicht mit total veraltetem Gerät, ohne es überhaupt zu merken?
Ein guter Punkt. Man hinterfragt das Werkzeug selten, solange es irgendwie funktioniert.
Und genau diese Inventur unserer mentalen Werkstatt, die machen wir heute. Unsere Anleitung dafür kommt aus einem wirklich faszinierenden Buch von Matthew Quellos, »The Ethics of Conceptualization – Tailoring Thought and Language to Needs«. Und unser Ziel ist es, gerade dir, der du vielleicht im Studium oder in der Forschung ständig mit diesen Werkzeugen hantierst, eine neue Perspektive zu geben.
Ja.
Es geht um die Frage, wie rechtfertigen wir nicht nur, was wir denken, sondern, und das ist der Knackpunkt, womit wir denken.
Das ist der Kern, absolut. Die Philosophie beschäftigt sich also seit Ewigkeiten mit Gründen. Wir suchen nach Gründen für unsere Überzeugungen, für unser Handeln.
Richtig.
Das sind, wie man sagen könnte, Gründe erster Ordnung. Aber Quellos, der stellt eine viel fundamentalere, fast schon unbequeme Frage.
Und die wäre?
Was sind eigentlich unsere Gründe für die Gründe selbst? Also welche Gründe haben wir, überhaupt das Konzept Gerechtigkeit zu verwenden, bevor wir uns überhaupt darüber streiten, ob eine Handlung jetzt gerecht ist oder nicht?
Okay, das geht eine Ebene tiefer.
Genau, er nennt das die Suche nach Gründen zweiter Ordnung. Es geht nicht mehr nur darum, eine einzelne Anwendung von einem Begriff zu rechtfertigen. Es geht darum, unser Vertrauen in das Werkzeug an sich zu bestätigen. Er benutzt im Englischen da dieses Wort to vindicate. Das ist ja mehr als nur rechtfertigen.
Stimmt.
Es hat was von verteidigen, von beweisen, dass sich etwas in der Praxis bewährt hat. Wir wollen also unser Vertrauen in unsere wichtigsten Begriffe sozusagen verteidigen.
Okay, Moment, das müssen wir mal auseinandernehmen. Für viele klingt das jetzt vielleicht erstmal furchtbar abstrakt.
Kann ich mir vorstellen.
Warum ist das wichtig? Sind Begriffe nicht einfach neutrale Etiketten, die wir auf Dinge in der Welt kleben? Ich meine, ein Stuhl ist ein Stuhl, wir nennen ihn Stuhl. Wo ist da das Problem?
Das ist ein super Einwand, weil er uns direkt zum Kern des Problems führt. Diese Idee von Begriffen als passive Etiketten ist, naja, sie ist grundlegend falsch.
Okay.
Und das wird umso deutlicher, je weiter wir uns von so einfachen Objekten wie Stuhl entfernen. Quellos spricht von einer begrifflichen Architektur, in der wir leben.
Begriffliche Architektur.
Genau. Und diese Architektur ist eben nicht neutral, sie formt, was wir überhaupt wahrnehmen können. Stell dir das vor wie die Architektur von einem Haus. Die Position und die Größe der Fenster, die bestimmen ja, was du von der Außenwelt siehst und was eben verborgen bleibt.
Ein starkes Bild.
Und besonders mächtig wird das bei dem, was Philosophen dichte normative Begriffe nennen.
Das klingt technisch.
Klingt es? Aber wir benutzen sie ständig. Denk mal an Wörter wie mutig, unhöflich, kitschig oder, keine Ahnung, verräterisch.
Mhm, ja klar.
Diese Begriffe, die tun zwei Dinge gleichzeitig. Sie beschreiben eine Situation und sie bewerten sie. Wenn du eine Handlung als mutig bezeichnest, sagst du nicht nur, was passiert ist, du sagst auch, das ist gut so, das ist nachahmenswert.
Verstehe. Es ist Beschreibung und Handlungsanweisung in ein.
Exakt. Kleine, geladene Pakete. Und darin liegt ihre subtile Macht. Die Philosophin Mary Midgley hat das mal wunderbar formuliert. Sie können unser Denken leise verzerren und behindern.
Das leuchtet ein. Wenn ich jemanden als unhöflich bezeichne, verändert das sofort die soziale Dynamik. Das ist alles andere als ein neutrales Label. Aber das führt mich zu so einem Henne-Ei-Problem. Wenn meine Begriffe meine Wahrnehmung so stark filtern und formen, wie soll ich denn jemals aus diesem Filter ausbrechen, um ihn zu bewerten?
Ja.
Ich würde ja immer nur das sehen, was mir meine Begriffe erlauben zu sehen. Das klingt unmöglich. Ein bisschen wie bei Wittgensteins berühmter Fliege im Fliegenglas.
Exakt. Das ist die zentrale methodische Herausforderung. Man ist sozusagen gefangen in den eigenen Denkmustern.
Genau.
Und um da rauszukommen, schlägt Quellos einen entscheidenden mentalen Schritt vor. Er unterscheidet zwischen dem engagierten und dem distanzierten Begriffsgebrauch.
Engagiert und distanziert.
Normalerweise sind wir im engagierten Modus. Wenn wir über Gerechtigkeit streiten, sind wir voll in der Perspektive dieses Begriffs drin. Wir denken mit ihm, nicht über ihn.
Stimmt.
Und um aus diesem Modus rauszukommen, brauchen wir, so Quelos, eine autoethnografische Haltung.
Auto-ethno was?
Autoethnografische Haltung. Das klingt kompliziert, meint aber was ganz Anschauliches. Stell dir vor, du wärst ein Ethnograf, der eine fremde, exotische Kultur untersucht.
Okay.
Nur, dass diese fremde Kultur deine eigene ist. Du schaust auf deine eigenen Denk- und Sprechgewohnheiten mit der gleichen neugierigen Distanz, mit der ein Forscher Rituale von einem unbekannten Stamm beobachten würde.
Ah, okay, ich verstehe.
Ah, interessant, sagst du dir dann. In dieser Situation verwenden diese Leute das Wort Authentizität. Welchen Zweck erfüllt das eigentlich? Welche Funktion hat dieses Ritual? Erst dieser Blick von außen, der ermöglicht es uns, die entscheidende Frage zu stellen, warum dieses Werkzeug und kein anderes?
Das ist ein starkes Bild. Ich stelle mir also vor, ich beobachte mich selbst am Schreibtisch und frage mich, warum greift dieser seltsame Akademikerstamm immer wieder zu diesem Konzept von Diskurs? Was tut dieses Wort für Sie?
Ganz genau, das ist die Idee.
Gut. Angenommen, das gelingt mir. Ich habe diese Distanz. Was ist denn der Maßstab? Woran bewerte ich, ob mein Werkzeug Diskurs oder Gerechtigkeit ein gutes Werkzeug ist?
Und hier kommt die zentrale und ich finde wirklich innovative These des Buches. Kellos sagt, wir sollten unsere Begriffe danach bewerten, wie gut sie unsere konzeptuellen Bedürfnisse erfüllen.
Konzeptuelle Bedürfnisse.
Sein Slogan dafür lautet, Prädikate nach Prädikamenten beurteilen. Also unsere Begriffe anhand der Zwangslagen und Herausforderungen bewerten, in denen wir halt stecken.
Okay, konzeptuelle Bedürfnisse. Was genau verbirgt sich dahinter?
Das Geniale ist, dass Quellotz uns hier quasi eine Diagnoseformel mit drei Teilen an die Hand gibt. Ein konzeptuelles Bedürfnis entsteht immer aus dem Zusammenspiel von drei Faktoren.
Drei Faktoren.
Erstens, unseren Anliegen, also dem, was uns auf einer ganz tiefen Ebene wichtig ist. Das kann Überleben sein, soziale Zugehörigkeit, Orientierung in der Welt.
Grundlegende Dinge.
Ja. Zweitens, unseren Fähigkeiten. Das meint unsere begrenzten kognitiven und körperlichen Ressourcen. Wir sind ja keine allwissenden Supercomputer. Wir haben nur begrenzte Zeit, Aufmerksamkeit, Energie.
Klar.
Und drittens, unseren Umständen, also die Beschaffenheit der sozialen und natürlichen Welt, in der wir uns bewegen.
Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen?
Absolut. Nehmen wir mal den Alltagsbegriff Stress.
Mhm.
Den gab es vor 100 Jahren in dieser Form kaum. Warum ist der heute so dominant? Weil er ein reales, konzeptionelles Bedürfnis erfüllt. Unsere Anliegen sind Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Okay.
Unsere Umstände sind eine beschleunigte, super anspruchsvolle Arbeitswelt. Und unsere Fähigkeiten sind eben begrenzt. Wir brennen aus.
Logisch.
Der Begriff Stress ist ein unglaublich nützliches Werkzeug, weil er diese drei Dinge, Anliegen, Umstände und Fähigkeiten, bündelt und uns erlaubt, über ein echtes menschliches Problem zu sprechen, es zu diagnostizieren und vielleicht sogar zu lösen.
Ah, jetzt verstehe ich.
Ein guter Begriff ist also einer, der perfekt in der Schnittmenge dieser drei Kreise liegt. Er hilft uns, das zu erreichen, was uns wichtig ist, mit den Mitteln, die wir haben, in der Welt, in der wir leben.
Okay, dieser Fokus auf Bedürfnisse fühlt sich sehr pragmatisch an, sehr bodenständig. Das muss ja im Widerspruch zu irgendwas stehen.
Ja, tut es.
Was war denn die traditionelle Herangehensweise in der Philosophie, die Kelloilos hier offensichtlich hinter sich lassen will? Das klingt ja nicht nach der üblichen Suche nach der einen ewigen Wahrheit.
Ganz und gar nicht. Er will uns aus einer alten Zwickmühle befreien, die er als Trilemma beschreibt. Im Grunde gab es bisher drei, sagen wir mal, unattraktive Optionen, wie man über die Rechtfertigung von Begriffen nachgedacht hat.
Okay, die drei Optionen sind?
Option 1 ist die des Fundamentalisten. Der glaubt, es gebe das eine perfekte Set an Begriffen, das die Realität objektiv abbildet. Quasi die Werkseinstellung des Universums.
Die Welt an ihren Gelenken zerschneiden, wie Platon das nannte.
Genau, der. Das mag für die Physik vielleicht noch irgendwie denkbar sein, aber bei Begriffen wie Würde oder Demokratie ist das, naja, offensichtlich eine Sackgasse.
Der Traum vom perfekten, universellen Werkzeugkasten.
Exakt. Und weil dieser Traum oft platzt, flüchten sich viele in Option 2. Die des Ironikers oder Skeptikers.
Der Gegenpol.
Genau. Der sagt, alles Quatsch, alle Begriffe sind nur Machtinstrumente, kulturell willkürlich, wir können uns aussuchen, was wir wollen. Für Kelloz ist Nietzsche
so der Schutzpatron dieser Haltung. Jemand, der die Willkürlichkeit brillant aufgedeckt hat, aber keine Antwort darauf gab, wie wir denn leben sollen.
Das führt dann zu einer Lähmung.
Ja, in der kein Begriff mehr Autorität beanspruchen kann.
Also vom Glauben an den einen perfekten Werkzeugkasten zum Glauben, dass jeder rostige Schraubenzieher genauso gut ist wie der andere.
Exakt. Und weil das auch unbefriedigend ist, gibt es Option 3. Die des Traditionalisten oder Holisten, der sagt, naja, mein System von Begriffen ist in sich stimmig und es funktioniert für mich und meine Gemeinschaft, also ist es gut genug.
Man bleibt bei dem, was man hat.
Richtig. Das schützt zwar vor Beliebigkeit, führt aber zu einer unkritischen Haltung gegenüber dem Status quo und macht einen echten Dialog zwischen verschiedenen Denksystemen fast unmöglich. Jeder bleibt in seiner Blase, in seiner Werkstatt und hält die eigenen Werkzeuge für alternativlos.
Und in diesem Zusammenhang gibt es doch auch oft diesen Aufräumansatz, diese Vorstellung, dass gute Begriffe vor allem präzise sein müssen, konsistent, widerspruchsfrei.
Ja.
So eine Art intellektuelle Hygiene, die fordert, dass alle Werkzeuge sauber und ordentlich in Reihe und Glied liegen.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Quelos stellt sich nämlich provokant gegen diese Tidy-Mindedness, also diese übertriebene Ordnungsliebe.
Wirklich?
Ja, seine Gegenthese lautet, manchmal brauchen wir geradezu vage, mehrdeutige oder sogar widersprüchliche Begriffe, weil sie eben widersprüchlichen Bedürfnissen dienen.
Das klingt paradox. Ein widersprüchliches Werkzeug klingt für mich wie ein kaputtes Werkzeug.
Denk mal an das klassische Spannungsverhältnis von Freiheit und Gleichheit im politischen Diskurs.
Okay, der Klassiker.
Ein Aufräumer würde jetzt versuchen, diese beiden Begriffe so zu definieren, dass sie nie in Konflikt geraten. Aber Quelos würde sagen,
das wäre ein riesiger Fehler.
Warum? Der Grund, warum diese beiden Begriffe in einem produktiven Spannungsverhältnis stehen, ist, dass sie zwei unterschiedliche, aber beide legitime und grundlegende menschliche Anliegen widerspiegeln.
Nämlich?
Das Bedürfnis nach Autonomie auf der einen Seite und das Bedürfnis nach Fairness und Zugehörigkeit auf der anderen. Ein Begriffssystem, das diesen Konflikt wegbügelt, ist nicht besser, sondern ärmer.
Es vereinfacht zu stark.
Es verbirgt eine reale menschliche Zwangslage, anstatt sie sichtbar und verhandelbar zu machen. Manchmal brauchen wir Werkzeuge, die ein bisschen Spiel haben, die flexibel sind, weil die Realität, an der wir arbeiten, eben auch komplex und widersprüchlich ist.
Okay, das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, eine hitzige politische Debatte über, sagen wir mal, Steuergerechtigkeit ist vielleicht gar keine Debatte über Fakten.
Genau.
Sondern ein unsichtbarer Kampf zwischen zwei völlig unterschiedlichen Werkzeugen, die für unterschiedliche Zwecke und Bedürfnisse gebaut wurden.
Genau, das ist die Implikation. Und das verändert alles daran, wie man solche Debatten betrachtet. Wenn du diesen Ansatz ernst nimmst, dann ist ein Dissens mit jemandem nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass dein Gegenüber einen Denkfehler macht oder irrational ist.
Sondern?
Es könnte einfach bedeuten, dass seine Begriffe die Welt so zusammensetzen, dass sie seinen Bedürfnissen, seinen Anliegen, Fähigkeiten und Umständen am besten dienen. Und deine eben deinen.
Aber macht man es sich damit nicht zu einfach? Wenn ich sage, mein Begriff von Erfolg dient meinen Bedürfnissen, ist das dann nicht nur eine schöne Ausrede, um an einer egoistischen oder unreflektierten Idee festzuhalten?
Mhm.
Wo bleibt da der Anspruch auf Wahrheit oder auf eine bessere, gerechtere Sichtweise?
Absolut berechtigte Frage. Und Quelos Ansatz ist keine Alles-ist-erlaubt-Relativismus-Karte. Die entscheidende Disziplin liegt ja gerade darin, die eigenen konzeptuellen Bedürfnisse überhaupt erst einmal ehrlich zu analysieren und zu artikulieren.
Okay, also die Analyse ist der kritische Schritt.
Ja, und dann kann man sie kritisieren. Man kann fragen, sind deine Anliegen wirklich gut? Überschätzt du deine Fähigkeiten? Ignorierst du wichtige Aspekte deiner Umstände? Der Ansatz ermöglicht aber eine neue Form von, ich würde sagen, respektvoller Meinungsverschiedenheit.
Wie meinst du das?
Statt zu sagen, du liegst falsch, kann man sagen, ich verstehe, warum dein Begriff von Gerechtigkeit für dich aus deiner Perspektive sinnvoll ist. Er dient dem und dem Bedürfnis. Mein Begriff dient aber einem anderen, das mir wichtiger erscheint, und zwar aus diesen Gründen.
Ah, okay.
Der Fokus verschiebt sich vom reinen richtig-falsch hin zu einer Debatte über die zugrunde liegenden menschlichen Bedürfnisse.
Es geht also darum, die Diskussion auf eine tiefere Ebene zu heben. Nicht mehr nur die Werkzeuge gegeneinander zu schlagen, sondern zu fragen, für welche Art von Bauprojekt wurde dein Werkzeug eigentlich entworfen? Und für welches meins?
Perfekt zusammengefasst. Und für jemanden in der Forschung oder im Studium
ist das ein unglaublich befreiender Gedanke.
Inwiefern?
Es bedeutet, dass man die Geschichte der Philosophie nicht mehr als eine Abfolge von Irrtümern lesen muss, bei der jeder Philosoph den vorherigen widerlegt hat.
Mhm.
Stattdessen kann man sie als eine Geschichte von brillanten Versuchen lesen, konzeptionelle Werkzeuge zu schmieden, die den drängendsten menschlichen Bedürfnissen ihrer jeweiligen Zeit gerecht wurden.
Also Kant, Platon, Nietzsche.
Genau, sie waren alle Meister in ihrer Werkstatt, die Werkzeuge für die Probleme ihrer Epoche schufen. Unsere Aufgabe ist es jetzt zu prüfen, ob diese Werkzeuge für unsere heutigen Probleme noch taugen.
Fassen wir das also noch einmal zusammen. Mathieu Queloz gibt uns mit seinem Needs-Based Approach keinen neuen Satz von perfekten Begriffen an die Hand.
Nein, das nicht.
Stattdessen gibt er uns eine Methode, einen pragmatischen, menschenzentrierten Rahmen, um unsere eigenen Denkinstrumente zu inspizieren und zu bewerten.
Genau, eine Art Anleitung zur Selbstinspektion.
Es geht also darum, das Vertrauen in unsere Begriffe nicht länger an einer unerreichbaren, objektiven Realität festzumachen, sondern es in unseren tiefsten Anliegen, unseren realen Fähigkeiten und unseren konkreten Lebensumständen zu verankern.
Man könnte sagen, er macht uns zu mündigen Handwerkern unseres eigenen Denkens.
Und das führt uns zu einer letzten provokanten Frage, die wir direkt an dich weitergeben. Schau einmal in deine eigene mentale Werkstatt. Nimm einen zentralen Begriff, den du in deiner Forschung oder deinem Alltag ständig benutzt, sei es Authentizität, Effizienz, Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit.
Mhm.
Frag dich mal ganz ehrlich, welche unerkannten Bedürfnisse, welche spezifische Mischung aus Anliegen, Fähigkeiten und Umständen haben diesem Werkzeug überhaupt seine Macht über dein Denken verliehen? Und dann die entscheidende Frage, dient dieses Werkzeug diesen Bedürfnissen heute noch wirklich? Oder ist es vielleicht an der Zeit, es nachzuschärfen, es umzubauen oder vielleicht sogar ein ganz neues zu schmieden?